Auch euch hat Gott in der Zwischenzeit gesegnet. Heute sprachen wir mit Bruder Ross so über einen geliebten Bruder, den wir aus früherer Zeit kennen, oder Gerhard Krüger, der heimgegangen ist, manchen alten oder älteren Leuten ein Begriff aus der direkten Nachkriegszeit. Ihn hat Gott mächtig gebraucht, um die Zerstreuten zu sammeln und in dem Licht, das ihm gegeben war, zu wandeln. Wir haben uns gemeinsame Stunden und Zeiten erinnert. Er war's, der mir die Gelegenheit gab, 1953 auf der Riesenkonferenz in Kassel zu sprechen, als 20-Jähriger unter einer Riesenversammlung. Er war es, der mir geistlich so doch die erste Hilfestellungen gab, und man erinnert sich gerne daran. Als dann die Zeit kam und Gott mir Licht gab, musste ich notgedrungen weitergehen, das ging nicht anders. Wandelt in dem Licht, solange ihr das Licht habt. Man muss, und das ist der Weg Gottes mit seinem Volke, immer mit dem Licht, das er durch sein Wort offenbart, weitergehen. Ein Stillstand kann es nicht, ein Stillstand soll es und kann es nicht geben. Wer stehen bleibt, der geht rückwärts, ob er das wahrhaben will oder nicht. Wir sind da kein Richter. Wir überlassen alles Gott. Der Herr wird nach dem Licht urteilen, gemäß seinem Worte, das die Menschen zu ihrer Zeit hatten. Ich erinnere mich an ein Ehepaar in den Vereinigten Staaten. Die wollten, war es nun Schwiegervater oder ja, in jedem Fall Schwiegervater von ihrer, von ihm, spielt ja keine Rolle. In jedem Fall sollte ein Mann unbedingt die Botschaft der Endzeit erkennen. Und die Leute kamen zu Bruder Branham und sagten, wir haben alles getan, was wir nur tun konnten. Und der Opa will einfach nicht. Und dann sagt Bruder Branham, er will, aber er kann nicht. Er gehört nicht zu diesem, sondern zu dem vorigen Zeitalter. Er will, aber er kann nicht. Und so möge Gott uns Gnade schenken, dass wir nicht voreilig sind in unserem Urteil. Viele wollen, aber können nicht, was immer der Grund sein mag. Ich weiß natürlich, als ich seinerzeit gerade aus dem Munde dieses geliebten Bruders gehört habe, als er sagte, ein Elia ist nicht durch einen Autounfall ums Leben gekommen, sondern mit einem feurigen Wagen gen Himmel gefahren, war die Anspielung auf Bruder Branham, der nach dem Autounfall oder nach einer Woche des Autounfalls dann heimgerufen wurde. Und ich habe nur gesagt, es ist nicht aller Tage Abend. Wir wissen nicht, du und ich nicht, wie wir eines Tages heimgehen werden. Und gerade dieser, und ich sage das nicht mit Gericht, ich sage es mit ehrlichem und aufrichtigem Herzen, aber gerade er reist durch Polen und hat die Kurve nicht gekriegt und landet an einem Baum und endet sein Leben. Man darf nicht urteilen. Das Gericht muss Gott allein, nicht nur erst am jüngsten Tage. Das wollen ja die meisten. Die meisten, die wollen Gott am jüngsten Tage alles Gericht überlassen. Aber in der Zwischenzeit sind sie alle dabei zu richten, was das Zeug hält. Und das darf nicht sein. Das Wort Gottes sagt im Jakobusbrief, einer ist Gesetzgeber und einer ist Richter. Und das ist ein und derselbe. Er ist Gesetzgeber und er ist Richter. Wenn es eine Sache zu beurteilen gibt oder zu richten, dann steht in 1. Korinther 11 geschrieben, dass sich jeder selber richten und prüfen soll vor dem Angesicht Gottes. Und das genügt dann schon. Wenn das jeder tut, dann ist das ja in Ordnung. Dann sind alle Reihen durchgegangen, keine ausgelassen. Dann braucht kein anderer mehr zu urteilen. Trotzdem, wenn ich erfahre, wann die Beisetzung sein wird oder Überführung, werde ich dort sein. Ich habe das aus dem Munde Bruder Brennims auch gehört, als er über Römer 4 sprach und erwähnte, er gebraucht das Wort Kommentar. Er sagte, als Gott den Kommentar über das Leben Abrahams im Neuen Testament schreiben ließ, in Römer 4, war nicht ein Tadel, nichts Menschliches erwähnt, sondern das Göttliche, das Gott in seinem Leben getan hat. Wir wollen das Gleiche machen. Wir wollen alles, was menschlich war, zurücklassen und vergessen. Und das, was Gott getan hat, hervorheben und behalten. Denn ganz am Ende wird nur das zählen, was Gott in unserem Leben getan hat. Die eigenen Werke, seien sie gut oder böse, mögen sie angerechnet werden, aber es wird nur ein Werk in Ewigkeit wahrhaftig zählen. Das ist das Erlösungswerk, das auf Golgatha geschah. Und alles andere wird Gott, wie schon gesagt, an jenem Tage, an dem auch das Verborgene ans Licht gebracht wird. Heute urteilen wir alle nach dem, was wir sehen oder hören. Lest einmal Jesaja 11 von unserem Herrn, auf dem der Geist ruhte. Er wird nicht nach dem richten, was seine Augen sehen, und nicht nach dem Recht sprechen, was er hört. Wir können es nachlesen. Sondern gerecht richten. Und ich meine, das steht ihm allein zu. Und wie schon gesagt, wir alle wollen, wenn schon, eine Sache beurteilen, dann die Zeit, in der wir leben, und die Umstände alles richtig einordnen. Das Wort Gericht in unserer Bibel kann ja als Rechtsprechung, nicht nur als Verurteilung oder Beurteilung verwendet werden. Und so wollen wir tatsächlich in jeder Hinsicht versuchen, Gott wohlgefällig zu sein, ihm so nahe zu leben, wie es möglich ist auf Erden, mit ihm zu wandeln. Und das können wir nur, wie im Propheten Amos geschrieben steht, wohl Kapitel 3, wie können zwei miteinander gehen, es sei denn, sie stimmen überein. Sie müssen übereinstimmen, sonst hat's keinen Sinn. Sie können sonst nicht miteinander gehen. Bruder Russ sagte, dass wir Besuch haben. Wir heißen euch herzlich willkommen. Ist noch Besuch dazu gekommen? Gott segne euch in unserer Mitte. Und ich sehe hier neben meinem geliebten Bruder Paul Schmidt zwei Brüder. Das werden sicherlich seine beiden Brüder sein. Seid ganz herzlich willkommen in unserer Mitte. Gott segne euch. Auch wenn wir einander nicht gekannt hatten. Im Geiste sind alle Brüder und Schwestern eine einzige Familie Gottes, die schon von Ewigkeit her verbunden war in der ewigen Liebe Gottes. Das war jetzt irgendwo, da aßen wir zum Abend und da haben die eine außergewöhnliche Mahlzeit vorbereitet, war wohl in Karachi jetzt noch, und wir sprachen so miteinander, und dann kam das auch so über meine Lippen. Ich sagte, es ist mir so, ich bin hier zu Hause, und als hätten wir uns schon immer gekannt und gehören zu der einen großen Familie Gottes. Und das soll uns größer werden und kostbarer werden, dass Gott ein Volk auf Erden hat, aus allen Sprachen und Nationen. Gerade weil unsere Brüder aus der Sowjetunion kommen. Ich habe das hier gesagt und es auch jetzt auf der letzten Reise gemerkt, wie man früher volle Flugzeuge in Helsinki landen sah und die Hotels mit Leuten aus Leningrad und wo es gerade war, gefüllt waren. So ist das jetzt in Indien, in den Asienstaaten dort. Die Möglichkeit zu reisen ist einfach gekommen. Und wir glauben an dieser Stätte, dass Gott Könige absetzt und einsetzt, dass er Regierungen bestimmt und was gemacht werden soll und zu welcher Zeit. Und wir glauben daran, dass das Evangelium vom Reich Gottes allen Völkern gepredigt werden wird. Noch zurückkommend auf diesen Moslemrichter, der wollte einfach mit mir sprechen und wir nahmen uns Zeit. Bei einigen Tassen Tee, da habe ich wohl 5 insgesamt getrunken, denn die Zeit ging dahin. In jedem Fall hat uns Gott die Gnade geschenkt, eben zu erkennen, dass es den einen wahren Gott gibt, der sich aber geoffenbart hat. Und als dann die Frage kam, er sagte, ja, ich glaube auch an einen Gott. Und dann hatte ich den großen Artikel aus der Zeitung mitgebracht, in dem stand, die Menschheit braucht einen universellen Propheten. Und dahinter stand der Prophet Mohammed. Und dann habe ich diesen Artikel in einer Versammlung gezeigt und ganz einfach gesagt, auch wenn die Welt 1000 universelle Propheten hätte, hätte sie noch keine Erlösung, noch keine Rettung, noch kein ewiges Leben. Und dann ging es zur Sache. Ich sagte, was die Welt braucht, ist einen universellen Erlöser. Ich sage, der ist gekommen. Ja, Gott hilft uns da. Ich bekomme auch die richtigen Zeitungen in die Hand, so zur richtigen Zeit, um den Leuten dann das Rechte zu sagen. Und gerade dieser Mann, der den Koran studiert und studiert, und weil ich den Koran auch gelesen habe, wusste ich natürlich, wo zu beginnen sei. Und das fand er einfach richtig schön. Ich war wohl der erste Mensch, der ihm begegnet ist, der im Koran Bescheid wusste und dem Fragen stellen konnte, auf die er keine Antwort hatte. Und er schaute mich nur an und sagt, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ja, ich sag, bei mir muss man eben mit allem rechnen. Und so ist das, so ist das. Die Wichtigkeit einer Sache liegt daran, ob man von Gott beauftragt wurde, um den Menschen das Wort zu bringen. Nicht einen Fanatismus, und auch nicht einen Propheten. Wir predigen nicht Moses und nicht Elia, nicht Paulus und nicht Brennen. Wir predigen Jesus Christus, den Gekreuzigten, und verkündigen der Welt das Heil, das Gott uns brachte. Als ich aber fragte, in wem hat Gott sich denn persönlich geoffenbart? Da war es aus. Propheten haben andere auch. Die einen haben Buddha, die anderen haben Konfuzius. Und ich sage natürlich, Konfuzius haben sie alle. Das bedeutet, aus der Ursprache übersetzt, Verwirrung, Confusion, Konfuzius. Ich sage, den haben alle Religionen, aber wir haben den Herrn, der uns aus aller Verwirrung herausgerissen hat, uns begnadigt und sein Wort geoffenbart hat. Das ist mit Worten nicht zu beschreiben, was uns zuteil geworden ist. Ich hoffe und glaube, dass der Herr, der allmächtige Gott, uns noch einmal die Gnade schenken wird, dieser Menschheit, die ja eigentlich alle, auch die Hindus, die haben ja mehr Götter als Einwohner. Mehr Götter als Einwohner. Und die haben circa 760 Millionen in etwa und haben mehr Götter. Man sagt, auf jeden Einwohner kommen mindestens zwei. Und es ist fast nicht begreiflich. Und dann werden auch die festgenagelt. Und auch da hatte ich einen, es war ein Arzt. Den habe ich auch gefragt. Ich sage, wer von all diesen Göttern, die ihr habt, hat denn nun die Welt erschaffen, in der wir leben? Die Erde und alles, was darin ist. Ich sage, wer von ihnen allen hat nun diese Schöpfung gemacht? Kannst du mir das sagen? In Englisch ist ja alles per du. Ist ja richtig schön. Geht's noch besser zur Sache als mit sie. Und dann guckt er mich an und sagt, ja, das weiß ich auch nicht. Ja, ich sage dann noch eine Frage. Ich sage, waren es viele oder kann es nur einer gewesen sein? Ja, er sagt, einer würde genügen. Ja, ich sag, mir in jedem Fall. Und der Mann mit seinen vielen Göttern kam zum Schluss dahin, dass er sagen musste, ja, wenn ich richtig über alles nachdenke, dann kann es ja nur einen Gott geben, der alles Leben geschaffen hat. Ja, ich sag, mehr brauchen wir auch nicht. Einer genügt. Und So merkt man einfach, dass man die Leute festnageln kann mit Gottes Hilfe. Nie von oben herab. Das ist eine Sache, die hat Gott mir gegeben. Er hat mich wahrscheinlich so gedemütigt, dass ich mich unter jeden stellen kann und nie von oben herab schaue. Das könnte ja passieren. Hier sieht man jemand auf einem Gebetsteppich, der da betet und seine Verrenkungen macht. Und man könnte den Kopf dabei schütteln. Aber damit ist dem Menschen nicht geholfen. Man muss sich in die Lage eines Menschen versetzen, der Gott sucht, und dann tun, was Paulus auf dem Arishügel in Athen getan hat. Er sagt, ich bin hier umhergegangen, habe viele Sachen gesehen, auch die Inschrift, ein unbekannter Gott. Alles ist fromm, sagt er, hier wird angebetet, aber ihr wisst nicht, wen ihr anbetet. Das Wesen, das ihr nicht kennt, das verkündige ich euch. Dann ging es zur Sache. Er hätte sagen können, wo ist hier der große Hammer? Und dann werden wir der Sache zu Leibe gehen? Nein, gar nicht. Er sagt, das Wesen, das ihr verehrt und nicht kennt, nicht wisst, wer und was es ist, das verkündige ich euch. Das ist die Gnade. Man kann einem Hindu sagen, das und das und noch was. Und dann erwidert er dir oder mir in etwa in gleicher Weise oder den anderen auch. Und damit ist dann keinem geholfen. Euch danke ich für die Gebete und ich möchte an jenem Tage, wenn der Herr kommt, die überraschten Gesichter sehen von der Frucht, die eingebracht worden ist, aus dem reichen Erntefeld aus aller Welt. Heute hatte ich wieder zwei Anrufe, einen aus Südafrika, einen aus Nigerien. Die Bitte ist immer die gleiche. Komm, komm. Nicht wie damals, komm und hilf uns, sondern komm und predige uns das Wort. Wir glauben, dass dies die herrlichste Zeit ist von allem. Ich habe es hier schon einige Male gesagt. Es gab keine Zeit auf Erden, in der das Wort unseres Gottes so klar, so lebendig, in allen Zusammenhängen so geoffenbart wurde wie in diesen Tagen. Und trotzdem passiert heute das Gleiche wie in den Tagen Jesu, als unser Herr in Galiläa Großes getan hatte. Sprachen die Schriftgelehrten zueinander, kommt etwa der Prophet aus Galiläa? Steht nicht geschrieben, dass er aus Bethlehem kommen muss? Sie haben eine Schriftstelle gekannt, Micha Kapitel 5. Warum haben sie nicht Jesaja 9, Vers 1 gelesen? Das Land Sebulon und Naphtali, das Galiläa der Heiden, das in Finsternis lag, hat ein großes Licht gesehen. Hätte nur lesen brauchen, dass unser Herr auch auf der anderen Seite des Jordan das Evangelium zu verkündigen hatte, so hatte es der Prophet schon ausgesprochen. Aber sie haben die Schrift mit Scheuklappen durchforscht. Sie haben ihre eigenen Gedanken und Wege gehabt. Und der Prophet Jesaja hat's in Kapitel 55 ganz deutlich gesagt. Meine Wege sind so viel höher, als der Himmel ist über der Erde, als eure Wege. Und meine Gedanken als eure Gedanken. Das Geheimnis in jenen Tagen und in diesen Tagen liegt darin, das Wirken Gottes und die biblische Prophetie in ihrer Erfüllung richtig einzuordnen. Das ist alles. Nicht, wie viel Weisheit man über eine Bibelstelle erzählen kann, sondern ob göttliche Weisheit da ist und getan wird, wie Paulus in jenen Tagen tat, wie Petrus tat, wie Jakobus tat, um nur diese drei zu nennen. Am Pfingsttage sagte Petrus, hier erfüllt sich das, was Gott durch den Mund des Propheten Joel verheißen hat. Er stellte die Sache auf eine biblische Grundlage. Apostelgeschichte 15, die Diskussion Beschneidung und hin und her. Petrus, Johannes hatten gesprochen. Und dann nimmt Jakobus das Wort und sagt, damit stimmen alle Propheten überein, denn so hat der Herr gesprochen. Danach werde ich die Hütte Davids wieder aufbauen. Biblisch geordnet. Apostelgeschichte 13. Paulus wendet sich von den Juden zu den Heiden und sagt, denn so steht's geschrieben, Ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht bis an die Enden der Erde. Alles immer biblische Grundlage. Ich möchte gar nichts anderes mehr. Ich möchte nichts anderes als eine biblische Grundlage für alles, was im Hause und im Reiche Gottes vor sich geht. Etwas anderes brauchen wir nicht und wollen wir nicht. Und ihr wisst ja irgendwo, das war damals wohl in Südafrika, als all die Leute mit den umgedrehten Kragen dort waren und ich ihnen einfach sagen musste, ihr könnt wie bis heute in euren eigenen Wegen und Programmen weitermachen. Ihr könnt aber auch eine Entscheidung treffen und euch selber in das Programm Gottes einfügen lassen. Ich sage, die Entscheidung müsst ihr treffen. Und so ist es. Nicht Programme von Menschen, sondern göttlicher Heilsplan. Was hat Bruder Kier uns gelesen aus 1. Petrus 5 war es wohl, aber dann die zweite Stelle war noch, sticht noch mehr hervor aus 2. Petrus 3, was den Zusammenhang betrifft, über den wir gerade sprechen. 2. Petrus 3, Vers 2. Damit ihr die Worte, welche die heiligen Propheten zuvor geredet haben, und das von euren Aposteln euch mitgeteilte Gebot unseres Herrn und Retters in Erinnerung festhaltet. Paulus schreibt an Timotheus, heilige Männer haben von Gott ausgesprochen, getrieben durch den Heiligen Geist. Und als die Zeit kam und erfüllt ward, gab es wieder heilige Männer, getrieben vom Heiligen Geist, die das, was Gott durch den Mund der Propheten geredet hatte, biblisch einordnen konnten. Ich freue mich darüber. Und ich weiß, der Herr ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und er ändert seine Wege nicht. Wie überzeugend sind die ersten drei Verse von Markus Kapitel 1, die ersten drei Verse. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohne Gottes. Und danach stehen sofort zwei Bibelstellen aus dem Alten Testament. Jesaja 40, Vers 3, Maleachi 3, Vers 1. Sofort am Anfang des Schreibens auf die biblische Grundlage gestellt, damit Leute nicht nur meinen, hier wird geschrieben, hier ist nicht nur geschrieben worden, hier ist geschrieben worden unter der Inspiration des Heiligen Geistes, ob Propheten, ob Apostel, ob Altes oder Neues Testament, es ist ein Bibelbuch, ein Wort Gottes, eine heilige Schrift und alles stimmt genau überein. Und ist hier weitergelesen worden, dass die Dinge durch das Wort ins Dasein gerufen wurden und durch dasselbe Wort wird alles aufbewahrt, um vom Feuer verzehrt zu werden. Derselbe Gott, der die Welt ins Dasein gerufen hat, der Himmel und Erde geschaffen hat, derselbe Gott hat gesagt, dass diese Erde mit allen Menschenwerken, die auf ihr sind, im Feuer aufgehen wird. Könnt ihr lesen? 2. Petrus 3, Vers 10 steht: Kommen aber wird der Tag des Herrn wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber in der Flammenglut sich auflösen, und die Erde wird mit allen Menschenwerken, die auf ihr sind, in Feuer aufgehen. Das ist das Wort des Herrn. So gewiss der Mund Gottes es gesprochen hat, so gewiss wird es auch geschehen. Dann aber lesen wir in Vers 13. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Auch das wird in Erfüllung gehen. In Offenbarung 21 steht, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Alles ist im Worte Gottes schon geschrieben. Die Männer Gottes sahen die alte Welt in Flammen. Sie sahen den neuen Himmel und die neue Erde. Männer Gottes sahen den Himmel zusammenrollen wie eine Buchrolle. Können es Psalm 102, die letzten Verse lesen? Im Alten und im Neuen Testament. Was wollen wir damit sagen? Gott hat gesprochen. Und so wie er es gesagt hat, so ist es, so war es, so wird es sein. Daran wird kein Mensch etwas ändern. Uns wird hier auferlegt und mit auf den Weg gegeben, was wir zu tun haben. In Vers 11 steht, da nun dies alles sich so auflöst, wie muss es da bei euch mit den Erweisen von heiligem Wandel und Gottseligkeit bestellt sein, indem ihr auf die Ankunft des Tages Gottes wartet und euch darauf rüstet, um dessen Willen die Himmel in Feuer zergehen werden und die Elemente in der Flammenglut zerschmelzen. Ein Warten, dass das Feuer fällt, nützt einem Gläubigen gar nichts. Das wird nur dem Ungläubigen dazu dienen, dass zu der Zeit die Sache sehr heiß werden wird. Was ist dem Gläubigen, was ist uns mitgegeben worden? Wenn ihr wisst, dass das alles jetzt kommt, rüstet euch, dass ihr vorher hinweggenommen werdet. Kann es euch lesen? Aus Lukas 21, denn hier steht's ja geschrieben, Lukas 21, von Vers 34, habt aber auf euch selbst Acht, dass eure Herzen nicht etwa durch Schlemmerei, Trunkenheit und Sorgen des Lebens beschwert werden und jener Tag euch unvermutet überfalle wie eine Schlinge, denn hereinbrechen wird er über alle Bewohner der ganzen Erde. Wir sollen darauf Acht geben. Hier sind einige Dinge erwähnt. Man kann in Schlemmerei, Trunkenheit und so weiter, aber auch Sorgen des Lebens können den kostbaren göttlichen Samen in uns ersticken. Und auch das soll nicht sein. Gott will uns Gnade schenken, dass wir all unsere Sorgen auf ihn werfen können. Da gab's noch ein Wort, das unser Bruder las, muss im 1. Petrus 5 gewesen sein, von dem Demütigen unter die gewaltige Hand Gottes. Da gibt es ein Wort, das Paulus geschrieben hat. Demütigt euch unter die, oder ordnet euch Gott unter, und so weiter. Und widersteht dem Teufel, dann wird er von euch fliehen. Alles geht Hand in Hand. Ich möchte noch den 36. Vers aus Lukas 21 lesen. Seid also alle Zeit wachsam und betet darum, dass ihr Kraft empfanget, diesem allem, was da kommen soll, zu entrinnen und vor den Menschensohn zu stehen. Es gibt Menschen auf Erden, denen es so ergehen wird, ehe die Katastrophe über die Erde hereinbricht, werden sie genommen, hinweggenommen in die Herrlichkeit, um das Hochzeitsmahl des Lammes zu feiern. Selig und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung Anteil hat. Selig und heilig, wer allem entfliehen kann und wird, das über den Erdkreis kommen soll. Für alles haben wir die Verheißung in der Heiligen Schrift, sowohl für das eine als auch für das andere, ob Zerstörung der gottlosen Menschheit. Malachi 3, was ist Vers 19? Manche Bibeln haben 4 Kapitel, da ist es Vers 1. Kommen wird der Tag brennen wie ein Ofen. An ihm werden die Gottlosen wie Stroh und wie Stoppeln sein. Und wir haben die Aufforderung gehört, dass wir uns rüsten sollen. Ich lese aus 2. Petrus 3 noch einmal von Vers 11. Da nun dies alles sich so auflöst, wie muss es da bei euch mit den Erweisen von heiligem Wandel und Gottseligkeit bestellt sein? Wir haben das hier schon durchgenommen, aus 3. Mose 23 speziell, wo die Weihe vorgenommen worden ist an Geräten im Tempel, wie gesalbt wurde, um die Dinge Gott zu weihen, und wie das Wort heilig eine zweifache Bedeutung hat, abgesondert und geweiht. Für Gott abgesondert, zu einem Dienst geweiht, bereit zu sein. Was spricht der Herr? Ihr sollt mir ein heiliges Volk sein, denn euch habe ich aus allen anderen Völkern abgesondert. Es war ein abgesondertes Volk, ein herausgerufenes Volk, ein erlöstes Volk, das dazu bestimmt war, auf der Seite Gottes zu stehen, dazu bestimmt war, Heilsgeschichte auf Erden zu machen. Genauso ist es mit uns. Herausgerufene, abgesonderte, Gott geweihte, Gott ergebene Menschen, die jede innere Rebellion, jede innere Auflehnung aufgegeben haben und mit jedem Worte Gottes übereinstimmen können. Ich mache das manchmal so, wenn ich in den verschiedenen Ländern predige, zwischendurch frage ich dann die Leute, ob sie das auch glauben. Und wenn ja, dann sollen sie doch mal Amen sagen. Dann kommt da ein Amen aus der Versammlung, das ich hören lassen kann. Doch es ist einfach notwendig, dass wir innerlich neu ergriffen werden vom Worte Gottes, von der Gnade Gottes, und dass wir innerlich mitgehen. Also von Gott aus erwählt, begnadigt, herausgerufen, abgesondert. Was steht geschrieben? Ihr sollt mir ein Volk von Priestern und Königen sein, eine heilige Volksgemeinschaft, das erkorene von Gott, erkorene Volk. Dazu dürfen wir uns zählen. Und deshalb die Ermahnung, wie muss es da bei euch mit den Erweisen von heiligem Wandel und Gottseligkeit bestellt sein. Ein heiliger Wandel ist eine Übereinstimmung mit dem heiligen Gott. In Übereinstimmung mit dem heiligen Wort Gottes ist ein heiliger Wandel. Nicht ein scheinheiliger, sondern ein heiliger Wandel. Der Herr spricht, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Er spricht, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Ein von Gott geheiligter Mensch ist ein von Gottes Geist und Wort durchdrungener Mensch, der sich vom Geist mit dem Wort in Übereinstimmung bringen lässt und der wirklich, wie wir vorhin schon sagten, in Übereinstimmung mit Gott gehen kann. Von Henoch lasen wir oder lesen wir, er wandelte mit Gott. Sehr einfach. Er stimmte mit Gott überein. Dann heißt es hier noch, indem ihr euch oder indem ihr auf die Ankunft des Tages Gottes wartet und euch darauf rüstet. Wir könnten hier in einige Bibelstellen gehen, auf diesen Tag rüsten. Wir haben es auch hier durchgenommen. Die beiden Vergleiche. Matthäus 24 von Vers 6 bis 8 und dann speziell Vers 8, wo der Herr sagt, dies alles ist der Anfang der Wehen. Kriege, Kriegsgeschrei, Erdbeben, Hungersnöte, teure Zeiten und so weiter. Heute haben wir es wieder gehört. Jugoslawien, 25%ige Teuerung, Erhöhung und so weiter. Überall teure Zeiten, teure Zeiten. Die Leute haben keinen Rat mehr. Ihr könnt es mir glauben, wenn Lukas 21 geschrieben steht, dass Ratlosigkeit unter den Völkern sein wird, die ist schon da. Die braucht man gar nicht mehr zu suchen, die ist schon da. Es wird nur noch ein bisschen vor uns hergeschoben, weil die Stunde Gottes noch nicht ganz da ist. In dem Moment, wo sie da ist, bricht doch alles zusammen. Brauchen wir keinen schwarzen Freitag, keinen blauen Montag. Wir brauchen nur die Stunde des Herrn, die Stunde Gottes. Dann ist alles soweit. Aber es gibt eine Stelle im Alten und Neuen Testament. Wer weiß sie von euch? Der Käufer freue sich nicht und der Verkäufer gräme sich nicht, denn beide werden es nicht haben. Wer hat das schon mal gelesen? Jawohl, ihr seid doch alles Bibelkenner. Ich freue mich, wenn ich unter Menschen bin, die die Bibel von Herzen gelesen haben, die genau wissen, was darin geschrieben steht und noch mehr, die dann auch die Zusammenhänge wissen oder finden. Hier heißt es, indem ihr auf die Ankunft des Tages Gottes wartet und euch darauf rüstet. Wir rüsten uns nicht auf den Tag, der brennen wird wie ein Ofen. Aber wir wissen, in dem Moment, wo der Tag so nahe ist, wie nahe muss dann die Entrückung sein? Und es steht geschrieben, und seine Braut hat sich bereitet. Also muss doch die Bereitung vorher sein. Und nicht erst, wenn das Feuer fällt. Denn dann ist doch zu spät. Die Heilige Schrift sagt, erst ist Lot aus Sodom heraus. Und danach fiel das Feuer, nicht vorher. Er brauchte keinen Schirm aufzuspannen, um das Feuer abzuwehren. Er war draußen. Und ehe der Regen fiel, war Noah in der Arche. Und unser Herr sagt in Lukas 17, so wie es war in den Tagen Noahs, nicht nur essen und trinken, sondern das Hineingehen, merkt ihr, der eine ging hinaus, um vor dem Unglück geborgen zu sein. Der andere ging hinein, um vor dem Verderben geborgen zu sein. Hier haben wir's. Heraus aus der Welt, in Christus hinein, um in ihm ewig geborgen zu sein. Ich sage es immer wieder, wer für Gott leben möchte, muss heute beginnen. Wer morgen anfangen möchte, für den kann es zu spät sein. Heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Und wie ich zu Anfang sagte, ich war froh, dass mir als junge Menschen die Möglichkeit gegeben wurde, das teure Wort Gottes zu verkündigen. Ich werde den Tag nie vergessen, am Zollamt in Aachen, Brand, Grenze Bundesrepublik und Belgien. Da traf ich den Mann, der jetzt heimgegangen ist. Als hier alles aus zu sein schien und die Bomben gefallen waren und nichts als Schutt und Asche zurückgeblieben war, da sagte dieser Mann zu mir, er sprach mich mit Vornamen an und sagte, Ewald, was immer du im Leben tust, aber eins, tue bis ans Ende, predige das Wort Gottes, denn dazu bist du berufen worden. Als Freunde, die mir nahestanden, mir alles andere sagten, hat ein Mann, der mir seit Jahren fernstand, gesagt, verspreche mir, dass du nicht aufhören wirst zu predigen, denn dazu hat Gott dich berufen. Könnt ihr sehen, es gibt Menschen mit Herzen und manchmal auch solche, die Gott dazu nutzt, im richtigen Augenblick die rechten Worte auszusprechen, um einem Menschen in Verzweiflung ist zu helfen. Ich glaube, dazu sollte Gott uns auch gebrauchen können. Runterschlagen kann jeder jeden. Gott möge Leute aus uns machen, die den Müden aufrichten können, dem Verzagten Trost bringen, so dass die müden Knie und die erschlafften Hände wieder gestärkt werden und sich aufrichten können, um Gott weiter zu dienen. Wollen wir einander Mut zusprechen, uns neue Kraft vom Herrn schenken lassen und gemeinsam vorwärts gehen, denn dazu sind wir bestimmt worden, Gottes Wort zu hören, und wenn wir es hören sollen, muss es auch gepredigt werden, also brauchen wir beides, die Verkündigung und das Hören. Möge Gott uns allen wirklich Gnade schenken, jung und alt, groß und klein, wer immer wir sein mögen, uns allen, aus allen Nationen, Völkern und Sprachen. Gott schenke uns Gnade, ihm zu dienen. Ich werde gerade daran erinnert, mein Bruder Arthur ist so mein zweites Gedächtnis hier im Missionszentrum. Und er sagte, du hast doch damals bekannt gegeben, als der Absturz dieses jungen Bruders Beat Münch da in der Schweiz war, und hast vergessen zu sagen, dass Gott ein Wunder an ihm getan hat, und er war schon in der nächsten Versammlung vollkommen geheilt, saß er unter der Zuhörerschaft. Und das sagte mein Bruder, er sagt, das musst du den Leuten doch sagen. Wir haben gebetet und Gott hat erhört, und das gehört doch einfach. Ich bin froh, dass ich solche Brüder habe, im Fleische, im Geiste. Und das habe ich wohl hier gesagt. Die Schwester Lambrich ist auch direkt an dem Montag, ist sie nach Haus gekommen. Jawohl, auch. Gott hat einfach Gnade geschenkt und hat Gebete erhört. Es geht ihr sehr gut, sagt Bruder Schmidt, es geht ihr sehr gut. Amen. Preis sei Gott. Doch, wenn wir mehr Glauben hätten, würden wir mehr von der Herrlichkeit Gottes sehen. Und wer noch einen inneren Kampf hat, der komme einmal hier nach vorne. Und hier soll der Kampf zu Ende sein. Hier soll der Sieg Gottes offenbar werden. Hier wird er gepredigt und hier soll er erlebt werden durch die Gnade unseres Gottes. Wir wären doch eigentlich Narren, wenn wir Gottes Wort nur predigen und nicht erleben würden. Wenn es wahr ist, was gepredigt wird, dann muss es wahr werden durch ein Erlebnis. Und durch die Gnade unseres Gottes wollen wir uns anschicken, den Herrn neu zu erleben, ihn bei seinem Worte zu nehmen und sagen, Herr, ich kann mir nicht helfen. Du bist meine Hilfe und meine Rettung, mein Heil und mein Alles. Hier bin ich, nimm mich hin und er wird alles wohl machen. Liebt ihr ihn von Herzen? Amen. Wie oft hat Bruder Brenim das so gefragt. Liebt ihr den Herrn aus ganzem Herzen, mit ganzem Gemüt? Und so steht's auch geschrieben. Das erste Gebot im Neuen Testament, ihr könnt es nachlesen. Da steht, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Gemüt, mit all deinen Kräften. Ist das schon so bei uns? Es muss noch werden. Aus Gnaden wird es werden. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen. Lasst uns aufstehen. Herr Vater, von Herzen danken wir dir gemeinsam für das volle Heil, für die Gnade, die uns zuteil geworden ist. Für das Vorrecht, dass wir glauben dürfen, wie die Schrift gesagt hat. Treuer Herr, jetzt möchten wir erleben, was uns in der Schrift verheißen wurde. Geliebter Herr, du hast für alles gesorgt. Du hast Prophetie gegeben, du hast Verheißungen geschenkt, alles geordnet für jeden Bereich, für die Gemeinde, für Israel, für die Welt, für alles. Herr, wir danken dir, nichts hast du vergessen. Heute sind wir hier, um uns bei dir zu bedanken. Geliebter Herr, ich möchte neu ergriffen werden, neu überwältigt werden von dem, was du getan hast. Nochmals danken wir dir für dein teures und heiliges Wort, das du so himmlisch erleuchtet, frisch vom Thron geoffenbart hast. Du hast immer durch Menschenmund geredet, aber immer durch deinen Geist inspiriert, erleuchtet und offenbart. Noch heute ist es so, o Herr, du gebrauchst Lippen, um zu reden, aber du bist ja der Redende, der Wirkende und der Offenbarende. Wir danken dir dafür. Segne besonders unseren Besuch. Wir bitten für unsere Brüder von unserem geliebten Bruder Paul Schmidt. Segne sie, o Herr. Segne das Land, in dem sie wohnen. Lass dein Licht leuchten vom Osten bis zum Westen. Vom Süden bis zum Norden. Herr, möge dein Volk nicht zugrunde gehen aus Mangel an Erkenntnis. Mögest du Gnade schenken, dass das helle Licht des prophetischen Wortes noch überall aufleuchtet. Geliebter Herr, du hast uns in diesem prophetischen Zeitalter das prophetische Wort aus Gnaden geschenkt. Dazu hast du uns bestimmt. Wir danken dir dafür. Geliebter Heiland, segne auch alle, die das Wort in den vergangenen Wochen gehört haben, die es jetzt wieder zu ihren Städten und Orten tragen. Herr, sei du mit ihnen. Sei du mit uns, und ich bitte dich, wie du Jerusalem wieder erwählt hast, und dein Volk dorthin zurückkehren lässt, weil du es so verheißen und bestimmt hast. So lass uns zurückkehren zu dir, zum Anfang, zu dem Wort, das von Jerusalem den Anfang genommen hat. Herr, und zu der gleichen Bestätigung deines Wortes, zu denselben Erlebnissen, o Herr, möge das Ende dem Anfang gleich werden. Und so wir Gnade vor dir gefunden haben, lass das Ende noch herrlicher werden. O Gott, komm uns entgegen und hilf uns. Segne alle, die noch einen inneren Kampf haben, alle, die sich selber nicht helfen können, aber die ein Verlangen haben, dir zu dienen. O Herr, wandle in unsere Mitte, mach die Gebundenen frei, löse alles, o Herr, sprenge jedes Gefängnis, offenbare deine Macht und deine Herrlichkeit, um deines Namens willen. Auch alle Fürbitten legen wir dir hin. Auch unsere teure Schwester, die in die GSSR zurückfährt, legen wir dir hin. Segne sie. Gib ihr Mut und Kraft. Nimm alle Angst, nimm alles, was sie so beschleichen möchte. Nimm es ihr, o Herr. Möge sie voller Zuversicht zurückkehren und auch dort berichten von dem, was du tust. Ach Herr, wir legen dir alle hin, auch den jungen Bruder, der aus Polen hinzugekommen ist, hier zu Besuch. Segne ihn, o Herr, segne ihn. Heiland, segne uns alle. Wir legen auch schon das Wochenende hin und bitten dich, sei du in unserer Mitte und segne uns aus dem Reichtum deiner Gnade. In Jesu Namen. Amen.